Sei willkommen beim Körpergefühl-Podcast von Sarahs Tanzstudio. Der bindungs- und bedürfnisorientierte Podcast für dich und dein inneres Kind. In dieser Folge teile ich mit dir den Mitschnitt des Instagram-Lives, das ich mit Tanja Rüdiger von Heilung in Familien aufgezeichnet habe. Und Tanja hat mich interviewt zum Thema Umgang mit Stress und darin erfahrt ihr, wie ich so mit meinem inneren und äußeren Stress umgegangen bin und wie ich so zum Thema innere Arbeit stehe und dass wir da nämlich ganz tief blicken können, was eigentlich hinter unserem Stress alles für Ursachen zu finden sind. Viel Spaß beim Hören! Gut, schön, dass ich da bin. Möchtest du mal die Begrüßung machen, Tanja?
Ja, kann ich. Ja, hallo an alle, die jetzt schon dabei sind. Vielleicht könnt ihr mal so ein Herzchen schicken, wenn ihr uns gut hört. Das wäre schön. Denn wir wollen ja auch, dass ihr gut mitbekommt, was wir zu sagen haben heute. Ja, ich beschäftige mich momentan ja mit dem Thema Stress und mit den unterschiedlichsten Ursachen für Stress, die viele gar nicht so auf dem Schirm haben, weil die meisten denken dran, ja, dass man einfach zu viel Arbeit hat, einen blöden Chef, mit dem Partnerstreit oder die Kinder, die zu viel sind. Doch die Ursachen, die sind eigentlich viel, viel tiefer. Und da möchte ich heute mit der Sarah mich austauschen zum Thema Trauma als Ursache von Stress. Genau.
Da hast du es gut auf den Punkt gebracht.
Magst du dich mal kurz vorstellen? Für die, die dich noch nicht kennen.
Ja, danke für die Einladung, dass du mich so ein bisschen wieder reinholst in die Instagram-Welt. Ja, ich bin Sarah, ich habe eine Ballettschule und gleichzeitig mache ich sehr viel mit dem Thema Körpergefühl, Gefühlearbeit, Emotionsarbeit und bin da so auf den Weg gekommen, auch bevor ich schon Kinder hatte und seit ich Kinder habe, die sind jetzt 5 und 8, bin ich da einfach total drin, weil eben mein Stress auf einmal mega hoch ging. Und das eben mit denk mal positiv und du musst dir alles manifestieren, was du dir wünschst, das hat halt einfach nicht gereicht. Das war ein schöner erster Schritt, um so das Gefühl zu haben, ja, ich kann was machen, es passiert mir nicht nur das Leben, sondern ich habe es in der Hand. Und dann eben zu erkennen, dass ich das doch nicht so einfach in der Hand habe, weil eben durch frühes Trauma, womit ich mich sehr viel beschäftigt habe, ganz viele Sachen einfach angetriggert werden in mir, wo ich dann ganz viel selber reflektiert habe, aber auch ganz viel gearbeitet habe. Und da ist mir einfach ganz wichtig, dass wir nicht nur Mentaltraining machen und sagen, ich möchte mir was vorstellen, ich wünsche mir, wie es ist und ich denke positiv und mein Mindset stimmt nur nicht, sondern dass wir den Körper mit einbeziehen müssen, weil eben alle unverarbeiteten Emotionen aus der Kindheit, aus dem ganzen Leben bis jetzt in unserem Körpergedächtnis gespeichert sind. Und auf der emotionalen Ebene eben da auch jedes Mal was angetriggert wird, wenn ich mich gestresst fühle. Und dass wir dann dahin schauen, anstatt mein Chef ist so doof oder die Kinder nerven oder was weiß ich. Ne? Natürlich, ich denke, heute brauchen wir uns nicht so viel darüber unterhalten, dass auch ganz viel wichtig ist, diese äußeren Unterstützungssachen zu organisieren. Ne? Dass wir wissen als Mutter, wir müssen nicht alles alleine schaffen und dass da ein Unterstützungsnetzwerk wichtig ist und dass wir auch erkennen können, ich bin in diesem Job nicht glücklich, was für einen Weg finde ich. Was weiß ich, ich mache jetzt nicht mehr so viel Termine. Sowas, das ist also eine Grundlage, die gehört dazu. Aber wir wollen ja heute so ein bisschen tiefer fragen.
Genau, genau. Und da würde mich mal interessieren, wie du zum ersten Mal mit dem Thema Trauma in Kontakt gekommen bist. Also wie bist du da hingekommen? Was war dein Weg?
Also als ich das erste Mal das Gefühl hatte, ich weiß jetzt, was ein Trauma ist, das war nach der Geburt meiner ersten Tochter. Das war nicht so schön. Und da habe ich wirklich so gewusst, scheiße, jetzt weiß ich, was eine traumatische Erfahrung ist.
Ja, die war sehr bewusst, ne? Die war sehr bewusst, weil du erwachsen bist, ja.
Ja, und das war natürlich auch eher Schocktrauma, weil das war dann ein Ereignis. Und ich bin dann über das bindungsorientierte Begleiten von Babys damals noch und Kindern dazu gekommen. Und meine Mutter, die hat sich immer gefragt, was macht die Sarah da? Irgendwie ist das anders, als ich das gemacht habe. Und dann habe ich halt immer so ein bisschen erzählt, aber sie hat das nie so richtig, naja, okay. Und dann hat sie selber ein Buch gefunden, das ist von Dami Scharf, das heißt, auch alte Wunden können heilen. Und das hat sie dann verschlungen. Und da ging es halt um das Thema Bindungs- und Entwicklungstrauma, dass wir eben alles, was wir eben heute als Erwachsene für Schwierigkeiten haben, dass es vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass wir halt nach der Geburt ins Babyzimmer gebracht wurden oder schreien gelassen wurden oder diese ganzen Dinge, die man früher so gemacht hat, die da so die Erziehung waren. Und dann hat sie das erstmal verstanden, was ich da eigentlich mache, weil sie das für sich selber reflektiert hat. Und dann habe ich das Buch auch gelesen und habe ich gedacht, so, wow, ja, wie schön, dass es auch aus der Perspektive geschrieben ist, wenn du als Erwachsener alle möglichen Beziehungsprobleme oder sowas hast, Selbstwertprobleme und das auch zurückzuführen auf dieses frühe Trauma in der Kindheit, das war dann einfach die perfekte Ergänzung. Ich konnte dann so im echten Leben meinen Kindern versuchen, so gut diese Bindung, dieses Bedürfnisorientierte zu geben und selber bin ich ganz viel dann zu meinem eigenen inneren Kind gekommen. Auch die Trauer darüber, dass ich dann so vieles nicht erlebt habe und eben auch ganz normal Leidensdruck im echten Leben, ne?
Ja. Was mir gerade hier einfällt, was ich nochmal sagen möchte, es geht nicht um Schuld. Also es geht nicht darum, den Eltern von damals irgendwie Schuld zu geben oder zu sagen, ich habe Schuld, weil ich traumatisiert bin. Es geht einfach nur darum, dass wir Wege finden, wie wir herauskommen und dass das einfach so ist, wie es ist. Es geht ganz viel um Annahme, ne? Weil die Eltern damals wussten es einfach nicht besser, ne? Genauso wie wir gesellschaftlich geprägt sind, gerade von Stress ist irgendwie so normal, ne? Waren auch die Eltern damals einfach geprägt, ne?
Ja, genau. Und sie haben auch ihr Bestes gegeben. Ja, und das stand auch in diesem Buch halt sehr schön beschrieben, dass das darum jetzt halt auch nicht geht, denn du bist jetzt schuld und die Mutter irgendwie im Hier und Jetzt anzuklagen. Und gleichzeitig, dass wir wissen für uns und unser inneres Kind, das war nicht in Ordnung. Ne, wenn, ja.
Das war nicht das, was der Mensch eigentlich braucht, um gesund, mental, körperlich und seelisch so groß zu werden, ne?
Genau, und auch für sich selber so ein Verständnis aufzubringen, da fehlt mir was ganz früh und deshalb fällt es mir jetzt so schwer, mich abzugrenzen in meiner Beziehung zum Beispiel.
Ja. Auf jeden Fall. Und was genau verstehst du? Du hast zwei Typen von Trauma genannt. Entwicklungstrauma und was war das andere?
Genau. Bindungstrauma und Entwicklungstrauma, das sind zwei Begriffe, die grenzen sich voneinander so ein bisschen ab. Das eine ist halt, dass wirklich diese Bindung einfach nicht stattgefunden hat und das andere, dass das Kind sich aufgrund von diesen Erfahrungen in der Herkunftsfamilie einfach nicht entwickeln konnte, so wie es sich entwickelt hätte. Also die Übergänge sind echt fließend und deshalb habe ich damals auch in meinem Podcast, wo ich die Folgen gemacht habe, einfach frühes Trauma dargenommen, weil sonst kann man so ein bisschen.
Okay. Und was sind so deine Wege im Umgang mit dem Trauma? Also was machst du, wenn du, ja, was machst du damit, mit diesem Wissen jetzt?
Also was ich jetzt auch so, ich würde es jetzt mal so erzählen, wie ich es dann den Zuhörern mitgeben möchte auch, dass ich erstmal erkenne, ding, 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 hier ist was mit meinem frühen Trauma zu tun hat. Also ich bin da auch noch ziemlich mit dem Begriff Hochsensibilität in Kontakt gekommen, ne, weil mir zum Beispiel schwerfällt, ja, die Sachen zu verarbeiten und abzuhaken, sondern ich hänge ganz lange an irgendwelchen Gesprächen, an irgendwelchen Streitigkeiten. Das bringt mich total emotional runter und da bin ich super nachtragend. Ich kann dir von allen letzten 12 Jahren alle Verletzungen in meinem Herzen genau wörtlich sagen. Und das ist so eine, einerseits so ein Thema von Hochsensibilität, ne, dass man halt alles sehr tief verarbeitet. Und wichtig, das ist aber eben auch diese Traumafolge, dass ich dann sofort, ja, mein Selbstwert ist sofort angegriffen. Also ich habe das einfach bemerkt, dass ich einfach so gelitten habe bei verschiedenen privaten Konflikten oder eben als meine Kinder dann da waren und ich war einfach überfordert. Dann hat natürlich sehr viel geholfen, über bindungsorientiert, bedürfnisorientiert, dass ich, meine Bedürfnisse sind wichtig, diese Unterstützung ist wichtig. Es ist unnatürlich, ein Baby ganz alleine immer zu haben, ne, wo du ja auch viel von sprichst. Hilft natürlich auch. Und doch war es ja so, dass ich da mein schreiendes Baby auf dem Arm hatte und ich konnte es nicht beruhigen. Und jetzt sehe ich so, ja, wir waren da beide traumatisiert. Die war bei der Geburt, hatte die auch kurz die Herztöne weg und es ging dann alles ganz schnell. Und für mich war das auch traumatisch. Und danach saß ich da, hatte nicht die Unterstützung, die ich da auf emotionaler Ebene auch gebraucht hätte und bei der Babypflege. Und dann hat sich das natürlich so. Und dann kam halt, ja, da kam das einfach dann alles zum anderen. Und wie ich damit umgehe, hast du eigentlich gefragt, ne? Genau, also erstmal merke ich jetzt, ich wache auf und sage, okay, da ist wieder was. Früher habe ich dann tausendmal Gedankenkarussell. Ich meine, das ist immer noch so. Es ist nicht so, dass man dass man nie mehr ein Gedankenkarussell hat. Und jetzt merke ich das halt und arbeite dann damit. Also dann setze ich mich hin und sage, okay, ich spüre im Herzen einen Druck. Ich spüre einen Kloß im Hals. Und gehe dann halt mit einer Art Meditation, ich nenne das Atmen und Spüren, da rein. Ich atme, ich spüre meinen Körper und ich lasse dann auch die Gefühle kommen. Also ich gucke dann, was ist da und ich vertraue so auf meine Wahrnehmung dann. Ich gucke, was kommt aus mir heraus. Das ist da so, glaube ich, das Typische dran, dass ich mit dem arbeiten möchte, was ich wahrnehme, was in mir ist. Also was kommt vielleicht für Bilder noch hoch? Und da kommt man manchmal dann richtig tief rein, dann fließen die Tränen und dann fühle ich das halt so durch. Und es kommen auch quasi so manchmal wie so Ideen, dass man so auf einmal denkt, so ja, da habe ich ein Bild von einem Baby auf einmal, wie ich als Baby vielleicht da war. Ne, und da dann erstmal zu lernen, seiner Wahrnehmung zu vertrauen, finde ich schon, das war für mich auch so ein Schritt, dass ich dann nicht sage, so ja, deine Fantasie geht mit dir durch, ne? So, und je mehr ich das aber mache und meiner Wahrnehmung vertraue, das durchfühle und auch erkenne, okay, da ist eine Stimme in mir, die sagt vielleicht so, das darfst du nicht, du darfst jetzt nicht wütend sein, du darfst jetzt nicht dem anderen sagen, hey, hör mal zu, das geht hier gar nicht, wie du mich behandelst. Und da kommen ja dann auch dieses Thema Glaubenssätze mit rein und wie unser Leben bestimmt ist, dass wir so gar nicht merken, dass wir uns die ganze Zeit nach irgendwelchen Stimmen richten, wie wir halt als Kind gelernt haben, dass wir funktionieren, wie wir als Kind gelernt haben, so werde ich geliebt. So muss ich sein, dann gehöre ich dazu.
Als Kind haben uns diese Programme ja auch genutzt. Also sie waren jetzt unserem Schutz. Weil wären wir immer in diesen Situationen gewesen und wären immer wieder in dieser selben Verzweiflung gewesen, dann hätte uns das ja einfach geschadet. Also nochmal auf einer tieferen Ebene, ne? Und diese Mechanismen waren ja einfach zu unserem Schutz. Was können wir jetzt tun? Was kann unser Körper für uns tun, damit wir diese Situation überleben quasi, ne? Diesen Schock. Genau. Genau, genau, ja. Das klingt total spannend, aber ich glaube, was für manche nicht so klar ist, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, was könnte so eine Situation im Jetzt sein, die eigentlich auf ein Trauma zurückzuführen ist? Hast du da ein Beispiel für?
Zum Beispiel wiederkehrende Konflikte in der Beziehung. Weil ganz schnell, wenn wir mit dem Partner streiten, dann bin ich eine kleine Sarah und mein Partner ist ein kleiner Partner. Und dann oder dann heule ich sofort los. Es ist alles so dramatisch und schlimm. Und jetzt ist alles vorbei. Wenn wir uns jetzt nicht wieder vertragen, dann kriege ich Angst. Dann kriege ich Angst ums Überleben quasi auf dieser emotionalen Ebene. Ne, das sage ich jetzt so, das nehme ich natürlich dann so nicht wahr, aber dann, wenn es einfach so krass ist, wenn wir nicht einfach auf so einer Metaebene streiten können, also das ist sowieso, ich weiß nicht, wer das kann, aber dass man nicht so sachlich sich austauschen kann, dass ich nicht sagen kann, so hey, ich sehe das so, ich habe schon gesehen, du siehst es so und ich kann auch nachvollziehen, wie es dir geht, kann ich deine Perspektive einnehmen, verstehen. Der andere kann dann auch mal sagen, okay, ich nehme deine Perspektive kurz ein. Gut, wir sind da nicht auf einer Ebene. Vielleicht haben wir eine Lösung. Vielleicht können wir uns einigen, dass wir uns gerade nicht einig sind. Aber wenn es so mega emotional geht, vielleicht blockieren, dass der eine dann mega blockiert und überhaupt nicht mehr redet oder dass der andere völlig verzweifelt ist und denkt, jetzt ist bei jedem Streit, ich denke zum Beispiel bei jedem Streit, oh Gott, die Beziehung ist vorbei, es geht nicht, so geht's nicht. Ja, und das ist einfach eine extreme Reaktion dann.
Ja, das ist diese kindliche Ohnmacht, die wir mit dem Moment haben, wo wir ja so abhängig sind von den Erwachsenen, wenn dann zum Beispiel die Mutter sagt, ich gehe jetzt ohne dich aus dem Kindergarten nach Hause, dann kriegen wir ja wirklich Überlebensangst. Ne? Und wenn dann der Partner sagt, oh, jetzt reicht's mir aber mit dir hier, ne? Dann wird halt einfach diese, ja, mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein. Dann wird halt diese Hilflosigkeit, die der Körper, die Zellen, die Faszien gespeichert haben, angetriggert. Ne? Und dann verfallen wir in diesen Zustand vom inneren Kind, von der dreijährigen Tanja, Laura, wem auch immer, im Kindergarten, wo die Mutter sagt, ich gehe jetzt.
Genau. Und da dann nachher zu gucken, was ist eigentlich bei mir los? Warum ist zum Beispiel, du wirst, wenn du eine Partnerschaft hast, werdet ihr die gleichen Themen haben, worüber ihr euch uneinig seid oder streitet, ne? Die immer wieder so hochkommen. Und dann kann ich halt auch bei mir gucken, warum ist das so schwer für mich, wenn der sich so und so verhält? Was fehlt mir da eigentlich? Und dann hilft auch da reinzuspüren und so weiter. Und dann kommt man manchmal von dieser Bühne, als wenn man so, man ist hier oben auf der Bühne mit seinem Partner, es sind irgendwelche realen Probleme im echten Leben. Und wenn ich dann reinspüre und fühle und komme so ein bisschen weg aus diesem im Kopf, wo immer diese Gedanken hin und her und man hat tausend Gespräche im Kopf, da kommt man dann in dieses Gefühl rein und dann komme ich vielleicht manchmal zu einem von meinen inneren Kindern und weiß dann, ach, da ist eine Angst. Da ist ganz viel Angst oder da ist irgendwie so eine Vergeblichkeit, egal was ich mache, das bringt alles nichts. Ja. Ne? Und da komme ich dann vielleicht sogar zurück zu einem inneren Kind, was als Baby hilflos war, was vielleicht, ich habe vielleicht gezeigt als Baby, ich brauche jetzt meine Mama, aber ich war vielleicht nach der Geburt im Babyzimmer, da waren andere Babys, die haben auch geschrien. Und bei Babys wissen wir ja, dass wenn da keiner kommt, dann irgendwann hören die halt auf zu schreien. Und früher wurde halt gesagt, ja, hat sich schon mal selbst beruhigt. Ach, ist das ein pflegeleichtes Baby? Und eigentlich ist da schon was zugegangen, weil wir im Überlebensmodus waren, vor lauter Panik quasi.
Ja, und da hat auch der Körper klug reagiert. Dieses Aufhören zu weinen ist ja auch ein Schutzmechanismus, weil das würden wir ja sonst nicht überleben, wenn wir einfach schreien und schreien und schreien. Wir wissen ja nicht, wann kommt jemand, ne? Diese Ungewissheit ist ja für so ein hilfloses Menschlein, wenn man sich denkt, man liegt da, man kann nicht krabbeln, man kann sich nicht bewegen. Das Einzige, was man kann, ist schreien. Ne? Und dann muss der Körper halt einfach, um das Überleben von diesen Menschen zu sichern, einfach so Schotten dicht machen, ne? Und aufhören, die Energie zu verschwenden für die man vielleicht noch braucht. Ne?
Genau. Und da kann man halt auch im Alltag ganz gut gucken, welches von diesen Überlebensprogrammen macht mein Körper eigentlich heute immer noch. Also vielleicht, wer Lust hat, kann da gerne mal meine Podcast-Folgen reinhören, weil es gibt ja hier diese typischen Kampf, Flucht, Erstarrung oder auch dieser Bambi-Reflex, dass ich dann immer schön lieb und artig bin und so.
Ah, okay.
Und das sind alles diese Überlebensstrategien, die uns als Kind halt gedient haben und die uns heute dann aber es schwer machen zu sagen, ich habe Bedürfnisse, ist doch klar, dass das mein Recht ist.
Und du hast noch einen Aspekt gesagt, den ich auch sehr wichtig fand, ist das mit dem Emotionen durchfühlen. Warum ist es so wichtig?
Weil die ja die konnten ja nicht zu Ende gefühlt werden, damals, als sie entstanden sind. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir gehen mal zurück zu einem Zeitpunkt in deinem Leben, wo es entstanden ist. Wo vielleicht ich als kleines Baby einmal resigniert habe, was wir gerade hatten, das Beispiel. Und da konnte ich mein Gefühl ja quasi nicht zum Ausdruck bringen und nicht landen lassen bei meinem Gegenüber. Und für kleine Kinder ist ja die Koregulation so wichtig, dass wir also als Erwachsene sehen, du fühlst dich gerade so, komm mal her, ich helfe dir, dein Nervensystem zu beruhigen, weil Kinder können das noch nicht. Das Nervensystem ist viel zu sozusagen. Und das Gefühl, also damit wir überlebt haben, damit wir es ausgehalten haben, wurde das Gefühl halt quasi gekappt und irgendwo im Körpergedächtnis gespeichert. Wenn das an einer Stelle wenn sehr viel gespeichert ist, dann kann es auch sein, dass du zum Beispiel irgendwann sogar Schmerzen bekommst an der Stelle oder da so körperliche Symptome entstehen.
Krankheiten können dadurch auch entstehen, ne?
Krankheiten können entstehen, ne? Also es gibt meiner Meinung nach immer noch eine körperliche Komponente, aber es gibt immer die emotionale Komponente, meiner Meinung nach, bei jeder Krankheit.
Ja, emotional. Emotion ist ja Energie in Bewegung. Und es ist als erstes immer auf der energetischen Ebene und dann wird es erst auf der körperlichen Ebene meiner Meinung nach manifestiert. Und wenn die Energie nicht fließen kann und sich einkapselt, dann entsteht durch diesen Energieklotz halt irgendwann eventuell Krankheit, ne? So würde ich das, so kenne ich das.
Das passt auch gut dazu, dass man ja sehr viel als Baby, sagen wir mal, schon angehäuft hat von diesen Einkapselungen, wo wir dieses Gefühl eben nicht zum Ausdruck bringen konnten. Und wenn wir jetzt durch so eine Methode, verschiedene Methoden, ne? Bei mir ist es Atmen und Spüren, bei dir ist es dann Theta Healing, ne? Oder wahrscheinlich andere Meditationsformen.
Yoga. Yoga ist ja auch ganz wichtig, weil wenn man den Körper bewegt, bekommt man auch leichter Zugang zu diesen Einkapselungen, ne?
Oder einfach Atemübungen.
Ja,
schlicht genau. Und einfach. Und wenn man das dann aber zulassen kann, manchmal kannst du es auch nicht alleine, weil es einfach zu krass ist, und dann kann dieses Gefühl nochmal landen sozusagen. Ich selbst kann also jetzt erlauben, okay, ich sehe, da ist eine Angst und da ist vielleicht ein kleines Baby, was Angst hat. Das ist was, was zu mir gehört. Dann kann ich auf meiner mentalen Ebene noch reflektieren, was vielleicht das für eine Angst, was ich da gelernt habe. Vielleicht habe ich gelernt, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Ich muss gucken, was die anderen brauchen, damit ich überleben kann. Und auf der emotionalen Ebene ist aber da eben dieses kleine, dieser Ursprung von diesem Gefühl. Und irgendwo ist aber auch noch dieses Gefühl, hallo, ich habe hier Bedürfnisse, keiner kümmert sich hier gerade darum. Das ist nicht in Ordnung. Und diese Trauer, Angst, alles, was da ist, das dann nochmal zu fühlen, das sorgt dann dafür, dass da immer mehr so ein bisschen wieder in Fluss kommt, einfach auf der emotionalen Ebene. Und dass wir dann auch wieder glauben, dass unsere Bedürfnisse wichtig sind. Weil wenn ich habe einen Glaubenssatz, okay, ich habe erkannt, mein Glaubenssatz ist, ich muss immer gucken, dass es den anderen gut geht. Und ich sage dann einfach, habe ich erkannt, ich nehme jetzt den neuen Glaubenssatz und den sage ich mir jetzt ganz oft, mache mir den an den Spiegel. Ich bin wichtig, meine Bedürfnisse sind wichtig, ich darf Grenzen setzen und so, ne?
Ja.
Dann ist das auf der mentalen Ebene. Schön, dass du es verstanden hast. Und du wirst es aber nicht selber glauben. Meine Meinung.
Ja.
Wenn es nicht sich etabliert, dass du es fühlst, dass du weißt, dass du fühlst, oh, ich habe recht. Ja, das ist jetzt richtig, das darf ich machen, das ist mein Bedürfnis, das darf ich sagen, das darf ich verlangen, ich darf behaupten, dieses Gefühl zu fühlen, das ist mein gutes Recht.
Das ist ein Geburtsrecht. Du bist auf dieser Welt und du darfst fühlen. Das macht das Menschsein ja erst so lebendig.
Ja, und es ist, ich glaube, beim Thema Stress ganz viel, dass wir uns das nicht erlauben auf dieser gefühlten Ebene, weil wir eben immer denken, nein, das darf ich nicht, oh Gott, ich bin egoistisch und nein, ich muss dies und jenes und das alles erfüllen. Und das merken wir gar nicht, was da alles für Mechanismen am Werk sind, die uns geschützt haben oder die uns jetzt quasi auch noch schützen, dass wir nicht in dieses tiefe Ohnmachtsgefühl als Baby oder als kleines Kind zurückgehen müssen. Genau. Und was das Problem ist, einmal kurz, jetzt habe ich nämlich einen schönen Übergang zum Thema Stress, weil dieses geschützt werden von unserem Körper, von unseren Glaubenssätzen, von unserem Mentalen, das ist jetzt schon ewige Jahre am Laufen. Da unten die eingekapselten Emotionen, die sagen vielleicht so, hallo, du kriegst Kopfschmerzen, guck doch mal hier hin. Und wir sagen so, also unser ganzes System sagt nein, weil es uns schützt. Also wir sind in so einem, ich nenne das immer sicheres Fahrwasser, ne, in unserem Leben. Und in diesem sicheren Fahrwasser zu fahren, kostet uns mega viel Energie.
Schön gesagt, ja, wirklich.
Ja, weil wir eben die ganze Zeit etwas, was uns ausmacht, unterdrücken mussten.
Ja, genau.
Und das unterdrücken wir quasi unbewusst die ganze Zeit.
Ja, das stimmt.
Und das finde ich die wahre Ursache von Stress.
Ja, das ist so. Und jetzt möchte ich nochmal einen schönen Übergang zu den Kindern machen, kurz. Wenn wir das können, wenn wir uns erlauben zu fühlen, wütend zu sein, dann können wir es auch unseren Kindern erlauben. Denn am Anfang, als ich mich mit bedürfnisorientierter Erziehung beschäftigt habe, ist mir ganz oft aufgefallen, dass immer der Fokus auf den Kindern war. Ich erlaube dem Kind, wütend zu sein. Ich spiegle das Kind. Aber meiner Meinung nach wurden oft die Eltern vergessen, weil ich konnte das oft gar nicht begleiten. Weil ich ja selber so eine Angst vor Wut hatte, wie soll ich es denn meinem Kind erlauben? Und wenn in dem Moment, wo ich das verstanden hatte, da war das erst für mich möglich, Wut zu begleiten. Und dann gucken wir mal nach draußen in die Kindergärten und in die Schulen. Wenn Kinder oft diese Gefühle unterdrücken, weil wir Eltern sie nicht begleiten können, dann fängt Stress bei den Kindern ja schon total früh an, auch heute. Und um Heilung in Familien zu bringen, mal so ein kleiner Übergang zu mir, ist es total wichtig, dass wir bei uns anfangen, bei der Mutter, beim Vater, dass wir uns erlauben zu fühlen, damit wir Vorbilder sein können und unsere Kinder schon früher diesen Stresskreislauf durchbrechen können.
Das finde ich auch. Also wir können immer bei uns anfangen, wenn wir nämlich, selbst wenn wir Partnerschaftsprobleme haben, wenn wir die ganze Zeit, wenn der sich mal ändern würde und wenn er das nicht mehr und wenn er meine Seite endlich mal so verstehen würde oder was kann ich noch machen, dass er mich versteht. Wir sind dann die ganze Zeit beim Außen und was soll der vielleicht mal tun, damit ich mich besser fühle? Und wir können aber bei uns einfach anfangen. Selbst wenn der, natürlich hat jeder andere, den wir treffen, der hat seine eigenen Themen und reagiert auch aus seinen unbewussten Mustern. Und wir können bei uns anfangen und dann gehen wir auch ganz anders. Ja, also wenn ich fühle, das, was ich hier sage, da stehe ich voll dahinter, weil ich weiß, das ist mein gutes Recht, mein Gefühl jetzt zu vertreten. Dann kann der andere das auch viel besser akzeptieren, als wenn ich das zwar sage, aber eigentlich denke ich, scheiße, eigentlich, ich darf das gar nicht. Ich muss eigentlich alles machen, was du sagst. So ungefähr, ne? Ja, weil wir müssen halt als Kinder viel machen, was alle sagen.
Ja. Und das Beschuldigen ist meiner Erfahrung nach auch oft so ein Muster, weil wir so Angst vor unserer Emotion haben. Weil in dem Moment, wo ich den anderen beschuldige, wo ich auf den wütend bin, da fühle ich diese Ohnmacht nämlich nicht. Das habe ich bei mir schon ganz oft festgestellt. Und ich brauche manchmal auch wirklich entweder jemanden von außen, der mich dann begleitet in solchen Situationen, wo ich nicht vom anderen wegkommen möchte. Oder wirklich eine ganz starke Intention, ich mache das jetzt. Ich schaue mir dieses Gefühl an. Na? Also das ist meine Erfahrung so.
Genau. Ja, also meine Erfahrung damit ist auch, wenn ich so Wut habe und dann habe ich auch den Gegenüber, wo ich so, wenn ich dann mit richtig reinspüre, die Wut spüre, auch verkörper, dass die Wut da sein darf, ne, dass ich jetzt lerne zu, okay, du darfst wütend sein, ich kann auch in meinen Gedanken den anderen oder so, ne, oder auch in irgendwelchen Fantasiebildern darf das verkörpert werden und meistens, wenn das dann so ein bisschen da sein durfte, dann kommt irgendeine andere, da kommt eine Traurigkeit hoch, eine Hilflosigkeit hoch oder eine Angst hoch. Also das ist oft so.
Und was ich auch festgestellt habe, jetzt habe ich meinen Faden gerade verloren, einen Moment. Ach so, weil es kann ja auch sein, dass der Partner im Außen was falsch gemacht hat. Aber das ist vielleicht auch das innere Kind von ihm. Na, und in dem Moment, wo ich sage, okay, er hat vielleicht was falsch gemacht, er hat mich vielleicht in dem Moment im Stich gelassen, das kann sein, und es gibt mein Gefühl. Na, er hat auch ein inneres Kind, was vielleicht dazu geführt hat, dass er sich so verhalten hat. Na, das finde ich auch nochmal wichtig, weil der Partner ist ja nicht, der hat genauso seine Themen und seine Geschichten und das darf man halt auch liebevoll betrachten.
Ja, finde ich auch. Ich mag auch nicht, wenn man sagt, ja, das ist ein toxischer Partner, du musst jetzt abhauen, sonst geht gar nichts mehr. So, ne, sondern dass man wirklich das weiß. Und sich dann für hochsensible Menschen wie mich nicht darin verliert, nur wieder Empathie für den anderen zu haben und wieder selber zu gucken, weil das war dann wieder so mein Thema, dass wenn ich da so viel Empathie hingebe, dann muss ich nämlich nicht wütend werden. So. Ja, genau. Okay, und vielleicht können wir ja noch mal so ein bisschen, was eigentlich Stress ist. Also wann fühle ich mich gestresst? Das sind ja auch oft so, wenn man sagt, ich bin so gestresst, weil es ist so anstrengend, ich bin immer so erschöpft, mein ganzer Tag, die ganzen Termine, die Kinder haben alle Bedürfnisse, ich will meine Bedürfnisse noch haben, beruflich bin ich auch noch unterwegs. Das ist ja auch so ein Stressfaktor, der von außen irgendwie kommt. Und wir waren jetzt schon bei der ganz tiefen inneren Arbeit, die natürlich nachher dazu führt, dass ich einen besseren Umgang habe mit diesem Ganzen und dass ich vielleicht auch weiß, hier mache ich Stopp. Da setze ich eine Grenze, da lasse ich es einfach mal laufen.
Such mir einen anderen Job, der mich mehr erfüllt. Such mir eine Babysitterin.
Genau, ich glaube, dieses, was mich erfüllt, das ist auch ganz wichtig beim Thema Stress. Weil wenn ich was mache, was mich erfüllt, dann gibt mir das Energie und raubt mir nicht die ganze Kraft.
Ja, und ich finde die Frage auch wichtig, wer bin ich und wer war ich als Kind? Wovon habe ich als Kind geträumt? Weil das hat mir in der letzten Zeit sehr geholfen, diese Frage. Da fließt dann bei mir auch nochmal Human Design mit ein, die Einzigartigkeit von jedem. Und das kann dann auch helfen, sich das heute zu geben wieder. Ne? Für mich ist zum Beispiel Fahrradfahren einfach sowas, was ich als Kind schon gerne gemacht habe und was mich sofort in dieses Gefühl von Freiheit bringt und wo dann Stress ganz normal so abgebaut wird auch, ne?
Genau. Ja, man muss ja auch wissen, dass beim Stress Adrenalin ausgeschüttet wird im Körper und durch dieses frühe Trauma bist du quasi die ganze Zeit auf so einem eingependelten Level von Adrenalinausschüttung, weil das oft den ganzen Tag dann wirkt, weil wenn wir ins Außen gehen, dann wird das eigentlich die ganze Zeit getriggert und manchmal merken wir das gar nicht, außer dass wir dann total erschöpfen. Und natürlich wäre halt, dass es so ein bisschen in Wellen geht, ne? Dass es nicht so eine Grundanspannung einfach ist. Und das erstmal zu erkennen und zu bemerken, das ist schon mal Schritt eins, finde ich, weil das merken wir oft gar nicht und denken, wieso habe ich eigentlich immer so viel Migräne oder so, ne?
Ja, und durch diesen dauerhaften Stress verspannt auch der Körper, was wieder dazu führt, dass die Faszien einfach verkleben. Und das wirkt sich auch wieder auf die Organe aus. Und so hat ja Stress eigentlich unheimlich viele Facetten, finde ich. Körperlich, ne? Die Nebennieren können dann auch noch erschöpfen, weil die so viel Adrenalin die ganze Zeit produzieren und der gar nicht abgebaut wird, weil wir so müde sind und uns gar nicht mehr ausreichend bewegen oder nicht ja, für uns wohltuend bewegen, ne? Das ist halt so ein riesiger Kreislauf einfach, ne? Und was ich auch immer wichtig finde an dieser Sache, wenn man so ein Thema mit Stress hat, man muss nicht alles auf einmal machen. Man kann da wirklich sich ganz langsam rantasten an dieses Thema und sich irgendwas aussuchen, was einen, ja, was einen anspricht. Also man muss nicht gleich mit tiefer Traumaarbeit beginnen, sondern man kann ja auch erstmal mit Bewegung oder mit, ich nehme jeden Tag eine halbe Stunde Zeit für mich. Und dann kommen meistens automatisch auch die Themen, die für uns relevant sind. Warum erlaube ich mir das denn nicht? Ja, mein Partner, dem geht es auch gerade nicht so gut. Oder meine Mutter, um die muss ich mich kümmern. Dann kommen nämlich die Themen, wo man sich drum kümmern kann.
Genau, ja. Und ich finde ja dabei auch wichtig, dass man sich bei allem, was dich entstressen soll, wiederum nicht stresst. Weil oft ist es dann so, ich gehe zum Yoga und die eine Stunde, da bin ich ganz mit mir verbunden, da meditiere ich, da bewege ich meinen Körper achtsam. Und dann ist es zu Ende und ich bin wieder total im Normalen, in meinem normalen Stress. Und dann, dass man das, was man dann für sich mitnehmen kann aus dieser Yogastunde. Und zwar ist das ja oft nicht, jetzt muss ich jeden Tag Yoga machen, damit ich nicht gestresst bin, sondern ja, man kann auch die Seite betrachten, wer in dir geht eigentlich zum Yoga und warum. Und dann kommen wir auch zu diesem frühen Trauma wieder zurück, dass wir wissen so, okay, irgendwas ist in mir, ich möchte mich so entspannen, weil ich bin so unruhig, ich bin so hektisch. Und wer ist denn in dir so hektisch? Und dass wir auch Yoga benutzen können, um diesen hektischen Anteil in uns, nehmen wir jetzt mal hektisch innere Unruhe, um den zu beruhigen. Und wenn wir den immer beruhigen, dann drücken wir ihn aber vielleicht auch weg und sagen so, nein, nein, mit dir will ich nichts zu tun haben. Ich gehe jetzt zum Yoga und du gehst bitte wieder schön irgendwo hin. Und dann ist es auch manchmal wichtig zu gucken, was ist denn, wenn ich jetzt mal nicht zum Yoga gehe? Oder wenn ich die innere Unruhe mal spüre, wenn ich mal gucke, was ist denn da eigentlich los? Warum ist hier so eine Hektik in mir? Und dann wieder zu
Das ist
gucken,
gut.
was kommt da eigentlich hoch? Weil wir können auch alles, was wir an Stressmanagement nehmen, wieder als so einen drüberpacken und alles wegdrücken damit. Und
Das
eigentlich
ist total
sind wir doch
wichtig.
mitten, wir sind doch jetzt so achtsam, also, ne? Aber eben nur diese positiven Sachen dürfen immer nur da sein. Und was sich wirklich zeigen will, das will ich dann mit meiner Achtsamkeit aber schnell wieder wegmachen. So ungefähr, ne?
Das ist total gut, das nehme ich in die nächste Yogastunde mit, diesen Gedanken. Der ist ja total super.
Nicht, dass du sie dir alle vergraust.
Nein, ich kann da schon sehr feinfühlig mit umgehen. Und im Yoga zum Beispiel kann man ja auch, aber das würde ich sagen, das ist eher so ein Thema von Einzel-Yoga-Stunde, wo man halt bewusst mit einem Schüler in solche Momente hineingeht, ne? Und auf körperlicher Ebene sich denen nähert. Wenn ich zum Beispiel eine Schülerin habe, die hat immer Schulter oder immer Hüfte, dass man halt in dieses Körpergefühl reingeht, in diese Dehnung. Was passiert denn? Warum kannst du hier nicht weitermachen? Was passiert bei dir? Was fühlst du an dieser Stelle? Also das kann man auch dann wirklich, ist eine gute Idee. Sarah. Yoga und spüren.
Ja, du kannst ja auch, der Schmerz ist ja auch bei, warum ist es bei der Frau immer die Schulter? Und wenn du da dann, das mit der Körperwahrnehmung auch wahrnimmst und auch so nicht so dieses, oh, ich muss was machen, ich muss jetzt die Schulter bewegen, ich muss jetzt zum Yoga, meine Schulter, das tut weh, ich muss jetzt was machen, ich, ne? Physiotherapie, was kann ich noch alles machen? Sondern erstmal sagen, was ist, wenn du es jetzt alles nicht machst? Was ist, wenn das sich zeigen möchte, wenn das erstmal ankommen möchte, wenn das erstmal gesehen werden möchte von dir, wenn du erstmal sagen kannst, okay, ich gucke jetzt erstmal hin. Natürlich willst du es auch noch weghaben. Du willst ja jetzt nicht die ganze Zeit Schmerzen haben.
Ist ja okay. Man darf ja annehmen, dass man es weghaben möchte und dass es da ist. Beides.
Genau, also diese zwei Sachen gleichzeitig, ne? Und eben auch tiefer zu gucken, was ist denn eigentlich hier dahinter? Was kommt da vielleicht für ein Gefühl noch auf? Und dann alle möglichen weiteren emotionalen Ebenen kann man dann alle noch anschauen und dann puzzelt sich das manchmal so zusammen. Und manchmal ist das dann wirklich so eine tiefe Erfahrung, wo ich so denke, so, oh, aha, da komme ich an so einen tiefen alten, an irgendwie eine alte Verletzung ran oder so. Und wenn das dann einfach mal gesehen wird, ohne dass wir jetzt sagen, okay, wir nehmen die Verletzung, wir spüren alles und danach stellen wir uns vor, es ist ein Lichtball und wir ziehen es hier raus und schicken es Gott weiß wohin, sondern dass das einfach nur gesehen wird. Was ist, wenn du es einfach nur siehst und weißt, okay, ich habe hier eine alte Verletzung entdeckt, das tut weh oder da war irgendeine Angst in mir, weil man kommt ja quasi so ein bisschen von außen, dann geht man ein bisschen tiefer, dann geht man wie so eine Treppe runter und kommt dann zu einem inneren Kind, dem das alleingelassen wurde quasi. Und da kommt man dann noch bei anderen inneren Kindern vorbei, die ganze Zeit sagen, nein, nein, ich weiß doch, wie ich geliebt werde, das mache ich einfach weiter. Also ja, ich weiß nicht, ob man es nachvollziehen kann. Auf jeden Fall ist dieses tiefe Fühlen und vor allen Dingen dieses ich lasse es mal landen, wie als wenn du jetzt wirklich dein eigenes Kind vor dir hast. Das hat Angst. Dann sagst du ja auch nicht, ah, oh, du hast Angst, okay, habe ich erkannt. Aber wir machen jetzt weiter, weil Angst ist blöd. Sondern wir nehmen das Kind in den Arm, wir trösten das, wir sagen, du hast Angst und ich bin jetzt hier. Ich gucke mal, warum du Angst hast. Wir gucken mal, was wir machen mit der Angst oder vielleicht...
Was du brauchst.
Gehe ich einfach, genau, was du brauchst, vielleicht gehe ich einfach mit und dann merken wir, geht schon. Einfach, dass das so, wie als würdest du dann sagen, ja, also ich finde, das ist bei der inneren Kindarbeit manchmal auch hilfreich, zu fragen, wie würdest du mit diesem inneren Kind jetzt sprechen, wenn das dein echtes Kind wäre, was da gerade so ängstlich hockt.
Ja,
das ist eigentlich, das ist wirklich schon mal ein guter Überblick, was wir so heute besprochen haben zum Thema Stress. Wir haben ganz viel über Trauma gesprochen und dann auch einen wunderbaren Übergang zum Thema Stress gefunden und wie man es auch lösen kann. Ne? Ich finde, das ist total wichtig, weil viele Menschen, die gestresst sind, die haben ja auch schon einiges ausprobiert. Und die denken dann, ich gehe ja schon zum Yoga, warum passiert denn nichts? Das hast du ja gerade echt schön gesagt, ne?
Weil eine Ebene in dir, die möchte gern das Regulieren machen und das ist dann die körperliche Ebene. Zum Beispiel dieses, ich reguliere mein Nervensystem. Du kannst ja schütteln, du kannst klopfen, diese ganzen Methoden, du kannst dich bewegen, Yoga machen. Das reguliert alles dein Nervensystem und beruhigt dann den Körper und du kannst hier, ich bin sicher, klopfen und so. Und das ist dann aber nur eine Ebene. Und wenn das dann nicht wirklich dauerhaft sich ändert und du fühlst dich dann, das ist wichtig, das ist eine ganz wichtige Ressourcenarbeit einfach auch, ne? Weil du kannst nicht den ganzen Tag dein Fußtrauma betrachten, sondern du brauchst ja auch wieder Ressourcen, um dafür Kraft zu haben. Und was ich beobachte, dass manche halt einfach nur Ressourcenarbeit machen und dadurch eben eine Ebene vergessen. Und diese vergessene Ebene lässt nicht zu, dass diese Symptome verschwinden, weil die nicht gesehen wird.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt möchte ich nochmal einen kleinen Übergang machen zu meinem Webinar nächste Woche. Weil da ist ja Trauma ein Aspekt, aber es gibt noch weitere Aspekte, auch den Aspekt der nicht gefühlten Emotionen. Die Ernährung nehme ich mit ein. Was spielt es für eine Rolle, wenn wir uns schlecht ernähren in Bezug auf unseren Stress? Human Design, da gibt es auch, jeder Typ braucht was anderes. Und dann gibt es auch verschiedene Center und noch andere Punkte, die wichtig sind, damit wir erkennen, was brauche ich denn, was hilft mir, was stresst mich. Genau, und da gehe ich halt auf die unterschiedlichen Aspekte ein. Das ist auch sehr, sehr tief. Da geht es wirklich in erster Linie um die Ursachen, weil ich finde, das ist wichtig, damit wir wirklich auch in die Heilung kommen können. Denn einfach nur einen Entspannungskurs zu machen, wie du gerade gesagt hast, hilft halt einfach nicht dauerhaft. Ne? Und ich mag ja die Tiefe, ich mag den Tiefgang und ich gehe die Probleme gerne an der Wurzel an. Und es gibt eine Theta-Healing-Meditation, wo wir wahrscheinlich uns kollektiv angucken, was uns so stresst. Ne? Damit wir ja auch von solchen Dingen wegkommen, wie ja, die anderen schaffen das ja auch alle und es muss ja, Schule ist eben stressig, solche Sätze eben. Ne? Das gucken wir uns da an. Sehr, sehr kraftvoll, ich freue mich schon mega. Und falls es dich interessiert, kannst du mir nachher schreiben. Ist auf jeden Fall ein guter Start, um sich dem Thema auf tiefer Ebene zu widmen.
Genau, weil ich finde es
Genau.
auch wichtig, dass man sich einen Überblick für sich verschafft. Und das, wie gesagt, das
Genau.
ist so ein Stress. Was ist Stress? Ne? Das ist, du kannst bei der körperlichen Ebene anfangen, du kannst bei der
Genau.
Ernährung, das gehört mit zur körperlichen Ebene anfangen. Du kannst bei diesen Glaubenssätzen anfangen, du kannst bei deinem äußeren
Ah ja, stimmt,
Alltag
genau.
anfangen. Ne?
Genau, wie haben meine Eltern über Stress gedacht und Entspannung und über Arbeit? Ne? Und da gibt es auch einen Journaling-Part, wo wir einfach mal so reflektieren, wie war das in meiner Kindheit, wie sind meine Eltern damit umgegangen? Ne? Weil das hat uns geprägt auch.
Ja, und wie die Gesellschaft damit umgeht, prägt ja einfach jeden Tag wieder, ne? Und wenn wir damit anders umgehen, müssen wir uns quasi auch so ein bisschen dagegen stellen. Und ja, und das ist dann manchmal das Schwierige auch, ne? Ja.
Ja, Sarah, ich danke dir für diesen tiefgründigen Austausch.
Ja, ich hoffe, es war ja für die anderen auch nachvollziehbar. Sonst, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt ihr einfach uns an.
Genau.
Wenn da irgendwas nicht ganz klar geworden ist, weil ich habe auch gemerkt, ich habe was erzählt, dann hast du wieder genau die richtige Frage gestellt. Ach ja, stimmt, das muss man auch beachten und das darf man nicht außen vor lassen. Ja.
Ja, genau, einfach fragen. Ihr könnt das Video auch nochmal anschauen. Manchmal macht es dann nochmal Klick. Ne? Und ansonsten, wenn ihr noch tiefer einsteigen wollt, gerne zu meinem kostenfreien Webinar anmelden. Und an sich wünsche ich euch sonst auch ein schönes Wochenende, würde ich sagen.
Ja, genau, wünsche ich euch auch. Mal schön wieder einmal hier live zu sein.
Ja, ne? Finde ich auch. Ich war auch lange nicht mehr live.
Okay, gut.
Dann tschüss.
Ich verabschiede mich auch. Bis bald.